Herzlich willkommen zu unserer Gemeinschaftsstunde heute Abend. Es ist einfach schön, wenn man so den Saal voll sieht. Im wahrsten Sinne. Herzlich willkommen zu unserer Gemeinschaftsstunde. Und ich freue mich auch, dass der Jürgen Grotte heute Abend da ist, der einen Teil vom Text macht. Und ja, im Namen Jesu wollen wir beginnen. Wir wollen jetzt still werden zum Gebet. Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns die Sonne bist, dass wir durch dich auch leuchten dürfen, weil du alles für uns getan hast. Danke, Herr Jesus, dass wir jetzt beisammen sein dürfen, dass du uns siehst, alles, was wir mitgebracht haben, was uns umtreibt, was uns beschäftigt. Lieber Herr, hab Dank dafür, dass du es siehst. Und wir dürfen uns jetzt einfach dir anbefehlen und ich bitte dich einfach, dass du uns zur Ruhe bringst, dass du dein Wort uns aufschließt und dass du uns offene Ohren gibst und ein hörendes Herz, Herr. Danke, Herr Jesus, für deine große Gnade und Güte, die du uns immer wieder neu zeigst und gibst. Amen. Ja, heute Abend ist das Thema Versöhnung. Wir haben ja die Geschichte vom Jakob vielleicht noch ein Stück weit im Gedächtnis. 20 Jahre musste der Jakob in der Ferne, in der Fremde, fern von der Familie verbringen. 20 Jahre geprägt von Arbeit, auch von ausgenutzt werden. Und auch manchmal vom Betrogen werden und vom Betrügen. Und doch erlebt Jakob am Anfang und auch am Ende dieser Zeit, wo er wirklich auch weg musste und dann wieder zurückkam zu seiner Familie, dass der Gott Abrahams, seines Vaters Isaaks und Jakob, und dass der da immer da war und seine Hand über ihm gehalten hat. Auch wenn lange Jahre Funkstille war. Und Jakob auf seine Begabungen und auf seine Fähigkeiten sich verlassen hat. Diese 20 Jahre hat Gott dazu benutzt, um den Jakob zu schleifen, möchte ich mal sagen. Um ihn aus ihm den Mann zu formen, ja, aus dem er das Volk Gottes wachsen lassen wollte. Und jetzt auf dem Weg zurück in die Heimat, zur Familie, kommt Jakob an seine Grenzen. Trotz aller Taktik und Planungen merkt der Jakob, wie die Angst vor dem, was auf ihn zukommt, ihm die Kraft nimmt. Die bevorstehende Begegnung mit dem Esau, den er vor vielen Jahren betrogen hat, und bestohlen hat, das steht vor ihm wie ein riesiger Berg. Jetzt zum ersten Mal nach dieser langen Zeit hören und lesen wir, wie Jakob zu Gott ruft und wie er schreit und wie er mit Gott ringt. Und wir wissen es vom vorhergehenden Mal noch, Gott stellt sich dem Jakob in den Weg am Fluss Jabbok. Und Jakob kämpft mit ihm und ringt und gibt alles, was er hat und merkt, da ist einer, der ist stärker als ich. Und erst als der Jakob nicht mehr kann und mit ladierter Hüfte aufgibt, stellt er sich der Frage über diesem Kampf, der mit Gott über diesem Kampf steht, gehe ich, Jakob, weiter meine eigenen Wege? Oder vertraue ich mich in der Zukunft Gott an? Mit allen Konsequenzen. Mit dem Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn geht hier ein veränderter Jakob aus dem Kampf, der sich dem Gott seiner Vater anvertrauen will jetzt. Und Gott segnete ihn, heißt es dann. Und so kann Gott Jakob So kann Jakob Gott gestärkt mit der Begegnung Esau entgegengehen. Und auch wenn ihm bange ist davor. Und jetzt lese ich den Text, die Verse 1 bis 12 zunächst, und der Jürgen wird nachher den anderen Teil lesen und seine Gedanken dazu sagen. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach: Wer sind diese bei dir? Er antwortete: Es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rahel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Und Esau sprach: Was willst du mit den Herden, denen ich begegnet bin? Er, also Jakob, antwortete: Dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Und Esau sprach: Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete: Ach nein, habe ich Gnade vor dir gefunden, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe. Denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. So nötigt er ihn, dass er sie annahm. Bis daher. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. So beginnt's. Bedeutet das jetzt Blutvergießen? Wer weiß? Und jetzt ist er wieder da, dieser strategische, taktische Jakob. Vorausgehen müssen jetzt die Mägde mit ihren Kindern, dann die Lea mit ihren Kindern und zuletzt die geliebte Rahel mit ihrem geliebten Sohn Josef. Und dann die Herden mit den Knechten. Also gegen die Mägde und Kinder und seine Frauen wird wohl kein Mann kämpfen. Könnt ihr mir vorstellen. Und wenn doch, dann bleibt vielleicht doch noch das Vieh und der Reichtum übrig. Vielleicht war das im Jakob sein Plan, nur wisst ihr es nicht. Er hatte ja das Vieh in zwei Herden geteilt und zog auf Abstand mit diesen zwei Herden vorwärts. Und doch begegnet uns hier ein veränderter Jakob. Vorher war er der listige, hinterhältige, auf seinen Vorteil bedachte Jakob, der mit dem möglichen offenen Konflikt, den hat er eigentlich immer gemieden und hat auf seine gesittete Art immer versucht, wo er seinen Vorteil finden kann, wie er sich seinen Vorteil verschaffen konnte. Das war der Jakob. Er war kein grober Klotz, wie der Esau, der wirklich ein Jäger war und ein kräftiger Mann und vielleicht auch nicht so feinfühlig war. Und jetzt begegnet uns ein Jakob, der zuvor immer der Taktiker und der Fuchs ist, aber doch den Mut jetzt findet und die Kraft hat, hier sich vor seine Familie zu stellen. Das ist ja bezeichnend. Das war sonst nicht seine Art. Aber da hat er sich vor die Familie gestellt. Und ist so vorne weggezogen, dem Esau entgegen. Die vorausgeschickten Geschenke und die Unterwürfigkeit. Also 7-mal hat er sich verneigt, immer wieder, bis er zum Esau gekommen ist oder bis sich die beiden getroffen haben. Und diese Verneigung und diese Herde, die er vorausgeschickt hat, die sollte den Esau milde stimmen. Und wenn man jetzt zurückschaut, was der Esau, der Jakob erlebt hat in dieser Nacht, wo er kämpft hat und wie er sich doch, wie Gott ihn verändert hat, dann möchte man doch glauben, dass Jakob von Herzen die Versöhnung wollte. Er wollte es von Herzen gut machen, was war. Und das ist ja eigentlich auch die Voraussetzung, dass überhaupt eine Versöhnung möglich ist. Die Bereitschaft zu bereinigen, gut zu machen. Aber wird der Esau diese ehrliche Absicht des Jakobs erkennen? Die vorausgeschickten Herden, die als Geschenke an Esau gedacht waren, ist das nicht wieder nur ein listiger Deal gewesen, um Esau milde zu stimmen? Reißt das nicht erst recht wieder alte Gräben auf? Ja, jetzt kommt er. Jetzt will er irgendwie gut Wetter machen. Ist das nicht diese großen Geschenke eher ein sich erkaufen wollen des Wiedergutseins des Esaus? So ein Vaterbeigeschmack scheint da schon zu sein. Jakob erwartet einen kritischen, vielleicht auch immer noch mit Hass und Grimm erfüllten Esau. Und die 400 Mann unterstreichen diese Befürchtung. Er kommt nicht auf die Idee, dass es vielleicht genau andersrum sein könnte. Aber Gott hat hier die Hand im Spiel. Gott hat dem Esau über die Jahre hinweg den Grimm und die Wut und der Hass aus den Herzen genommen. Und Jakob begegnet einem herzlichen, mit Freude erfüllten Esau, der seinen lange verschollenen Bruder in die Arme schließen will. Und der Jakob wird überwältigt von dieser Wiedersehensfreude des Esau. Völlig unerwartet, eigentlich das Gegenteil erwartend, wird der Jakob im Grund genommen zum zweiten Mal von Gott überwunden. Es ist für Jakob wie eine schwere Last, die von ihm abfällt. Und er kann auf einmal wieder frei atmen. Man kann das gerade so ein bisschen nachvollziehen. Als ob ein neues Leben für ihn beginnen würde. Er drückt es ja so aus, die Freundlichkeit des Esaus ist für Jakob, als ob er Gottes Angesicht sehen würde. So hat es beim Esau gewirkt, die Freundlichkeit Gottes. Die ausgedachte Taktik und die Strategie des Jakob, sie waren völlig unnütz. Gott hat es gut gemacht zwischen den Brüdern. Das kann man gar nicht anders sagen. Nach all den langen, langen Jahren hat Gott gut gemacht, was vorher nie gut gewesen ist. Weil Neid und Missgunst und Hinterlist die Verhältnisse vergifteten. Der Betrug war da. Gott hat es gut gemacht. Versöhnung ist das Thema über diesem Abschnitt. Und wir merken und spüren, Gott verändert die Menschen, damit Versöhnung möglich wird. Versöhnung ist ja immer mehrdimensional, hat verschiedene Aspekte. Und unsere Geschichte hier zeigt uns auf, es geht einfach um zweifache Versöhnung hier. Gott stellt sich Jakob in den Weg. Das ist das eine. Und Jakob hat Gott nicht gesucht, sondern Gott hat den Jakob gesucht. Auf uns bezogen. Jesus hat uns gesucht, so wie wir da sitzen. Und er hat uns gefunden und er hat uns versöhnt mit sich selber. Wir Menschen sind ja im Grunde wieder Jakob. Wir machen unser eigenes Ding und fragen nichts nach Jesus oder nach Gott. Aber Jesus stellt sich uns in den Weg. Und Gott sei Dank stellt er sich uns in den Weg. Gott sei Dank macht er das. Wir wissen nicht, was Jakob beim Ringen mit Gott erfahren hat, damals in der Nacht, und was er erkannt hat für sein Leben. Aber wir spüren und können erkennen, er hat eine grundlegende Veränderung erlebt, der Jakob. Und wenn Jesus sich uns in den Weg stellt, dann gehen wir verändert aus dieser Begegnung hervor. In der Begegnung mit Jesus erkennen wir unsere eigene Sünde und können wir umkehren, weil Jesus uns die Hände hinstreckt. Können wir Buße tun und erfahren vollkommene Vergebung. Das ist der große Unterschied, wenn Jesus uns begegnet, wenn er uns mit sich versöhnt. Das Leben wird neu mit Jesus. In der Begegnung mit Jesus wird unser Leben neu. Und erst durch diese Erneuerung unseres Lebens, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, kann man auch drüber schreiben. Dadurch wird es erst möglich, dass ich selbst im Herzen bereit werde oder bereit bin zur echten Versöhnung, auch mit meinem Nächsten. Und gerade in der Familie ist es ja oft schwierig mit der Versöhnung, zur Versöhnung zu kommen. Man kennt sich ja gut, man weiß, wie der andere ist. Und auch wenn wir schon lange als Christen mit Jesus unterwegs sind, kann es da immer noch Dinge geben, die einfach noch nicht ausgeräumt sind in unserem Leben. Und erst nach vielen Jahren hochkommen und uns bewusst wird, da braucht es Aufarbeitung, da braucht es Versöhnung. Ich glaube, da ist niemand unter uns, der sagen kann, es ist alles in Ordnung bei mir. Es ist nichts irgendwo, wo ich mich vielleicht nochmal drum kümmern muss. Vielleicht muss uns das Jesus auch zuerst zeigen wieder. Es ist ja bei jedem anders. Und es ist nicht einfach, das macht bange. Wie es auch Jakob bange gemacht hat. Wie es Jakob bange war vor der Begegnung mit Esau. Aber bestimmt, ganz bestimmt, wird Jesus diese Begegnung vorbereitet haben für uns. Er wird mich vorbereiten und den anderen vorbereiten. Vorbereiten auch zur Offenheit. Das gehört auch dazu, zur Versöhnung. Auch das finden wir hier in diesem Text. Der Esau, er konfrontiert den Jakob mit diesen vorangeschickten Geschenken, mit diesen Herden. Was willst denn du da damit, Jakob? Und der Jakob antwortet in dem Fall einfach ehrlich. Ich wollte dich milde stimmen. Vielleicht könnte man auch sagen, ich wollte mir deine Freundschaft erkaufen. So könnte man sie auch ein bisschen umdrehen. Ich wollte dich milde stimmen. Und diese Antwort, die rührt ja auch an das Vergangene an, was vor vielen Jahren war. Es wird aufgegriffen. Da wird deutlich, am Jakob ist bewusst, es war nicht richtig, was ich gemacht habe. Mein Betrug und mein Diebstahl. Es geht nicht nur darum, alles schön zu reden, unter den Teppich zu kehren, sondern aufzudecken und reinzuwaschen. Das gehört auch zur Versöhnung in unserem Leben. Und es geht darum, einander zu vergeben. So wie Jesus uns vergeben hat. Wie oft beten wir das Vaterunser? Und genau in diesem Punkt, dann wird uns manches immer wieder auch auf die Füße fallen oder fällt uns auf die Füße. Und wir merken oft, wie schwer es doch sein kann, zu vergeben. Wenn nach Jahrzehnten das erfahrene Unrecht, das da drin so nagt, wenn es hochkommt und wir merken, da sitzt doch noch der Stachel. Wir dachten, vielleicht ist alles in Ordnung und doch kommt immer wieder was hoch, was vor Jahrzehnten war. Und wie schwer ist doch da das Vergeben und das Vergessen. Vergeben und Vergessen. Aber wir sind hier nicht allein mit uns. Wir sind nicht allein mit unserer Not und manchmal nur, auch mit dieser Not, dass wir manchmal nur schwer vergeben können. Es tut uns gut, wenn wir hier ganz bewusst mit Jesus drüber reden, im stillen Kämmerlein, auf du und du. Wenn wir da ganz bewusst Jesus im Gespräch suchen und uns von ihm auch diesen kleinen Rest dieses Stachels, der in uns nagt, dass wir so gern festhalten. Es ist ja auch eine Eigenart. Wir vergeben, aber doch immer wieder ist es noch da. Dass wir ganz vergeben können. Dass er uns diesen letzten Rest des Stachels, den wir gerne festhalten, aus dem Herz nehmen will und lassen. Und so ganz vergeben können. Ob zwischen Jakob und Esau alles besprochen war und ob Esau jetzt wirklich vergeben hat, das steht nicht da. Wir wissen es nicht. Aber es ist klar und sicher, Gott hat Frieden zwischen den beiden gemacht. Und die Sache ist geklärt zwischen den Brüdern. Und da möchte ich zum Schluss einfach nochmal in den Raum stellen. Oder bitten wir Jesus, dass er uns ein versöhnungsbereites Herz gibt und wir gerne verzeihen und wir gerne vergeben. Auch das Alte, was lang zurückliegt und uns vielleicht persönlich noch Not macht. Bitten wir Jesus, dass er uns ein versöhnungsbereites Herz gibt und wir gerne verzeihen. Amen.
So schön mal wieder in dem Raum zu sein, euch zu sehen. Beim Fußball würde man sagen, das ist Raumdeckung. Gell? Egal, wo noch irgendwo der Gegner mit dem Ball aufkreuzt, überall hat es uns. Das ist Raumdeckung. Ja. Aber so schön, unter so viele negative Leute zu sein. Gell? Das ist eine irre Zeit, wo man die Positive aus dem Weg geht und die Gemeinschaft der Negativen sucht, die negativ getestet worden sind. Da gibt es schon lustige Sachen. Oder einer hat gesagt, was machen die Hersteller von Desinfektionsmitteln zurzeit? Die reiben sich die Hände. Gell? Da gibt es so, man kann es mit Humor nehmen, gell? Solange es nicht mehr ist, als so ein bisschen eine Maske aufsetzen. Ich glaube, da haben wir schon andere Sachen mitgemacht. Das können wir tragen. Ich lese ab Vers 12, wie das da weiterging. Und Esau sprach, lass uns aufbrechen und fortziehen. Ich will mit dir ziehen. Er aber sprach zu ihm, mein Herr weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe. Wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe vor seinem Knecht her. Ich will gemächlich in der Nacht treiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir. Esau sprach, so will ich doch bei dir lassen etliche von meinen Leuten. Er antwortete, ist das denn nötig? Lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden. So zog Esau an jenem Tag wiederum seines Weges nach Seir. Und Jakob zog nach Sukkot und baute sich ein Haus und machte seinem Vieh Hütten. Daher heißt die Stätte Sukkot. Das heißt einfach auf gut Deutsch Hütten. Danach kam Jakob wohlbehalten zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war, und lagerte vor der Stadt und kaufte das Land, wo sein Zelt aufgeschlagen hatte, von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, um 100 Goldstücke. Und er richtete dort einen Altar und nannte ihn: Gott ist der Gott Israels. Die zwei sind sich begegnet. Du hast schon angeführt, eine Riesenentlastung, eine Befreiung, ein Meilenstein für beide der Brüder. Es ist interessant, dass der Esau zunächst ablehnt oder sagt: Was soll ich mit so einem Haufen Viecher? Ich habe doch selber genug. Erst als der Jakob vom Segen spricht, das ist der Segen Gottes, die Herden und der Besitz, da steigt der Esau ein und nimmt diese Gaben an. Ihm ging es nicht in erster Linie um nochmal, ich habe die Zahl jetzt gar nicht im Kopf, viele Tiere oder sonst was. Aber das Stichwort, auf das er gewartet hat und was in seinem Herzen das größte Verlangen war, vom Segen Gottes was zu bekommen. Erst als er Jakob vom Segen Gottes sprach, der sich in den Herden zeigt, hat es der Esau gern angenommen. Denn das war das, was er vermisst hat, um das er betrogen worden ist, vor über 20 Jahren, der Segen Gottes. Und wenn der Jakob bereit ist, vom Segen Gottes ihm weiterzugeben, ihn teilhaben zu lassen am Segen Gottes, dann ist er zufrieden. Und wenn es bloß 5 Kier wäret, es geht ums Prinzip, gell? Teilhaben am Segen Gottes. Und dann reden sie miteinander. Der Esau schlägt einen gemeinsamen Weg vor. Jetzt marschieren wir zusammen mit der Herde und ich mit meinen 400 Leuten. Der Jakob geht da nicht drauf ein. Er bringt so ein bisschen als Ausrede: Oh, ich habe auch kleine Kälbchen dabei und Kinder, die sind nicht so schnell. Gell, geh du nur mal vorne draus. Der Jakob geht nicht drauf ein. Der Esau wäre bereit gewesen, mit 400 Leuten diesen Zug der Herden zu bewachen. Das ist Geleitschutz, was er angeboten hat. Ich helfe dir darauf zu achten, dass der Segen Gottes bleibt, dass er nicht angegriffen wird von irgendwelche wilde Völker oder sonst jemand. Der Jakob geht darauf nicht ein. Er möchte sich eine gewisse Unabhängigkeit, eine Selbstständigkeit bewahren. Er möchte nie an den Punkt kommen, dass Gott ihn in eine andere Richtung weist oder wieder ein Stück weiter führt. Und er wäre angebunden, weil ja auch noch im Esau die ganze Leute noch dabei wäre. Oder dass man demokratisch abstimmen muss, welcher Weg ist denn jetzt der richtige. Ein Komitee bilden, das rausfindet, was jetzt dran wäre. Wir können was daraus lernen. Der geistliche Mensch muss, und das trifft uns auch, wir müssen bei aller Freundschaft, die wir haben mit den Leuten um uns her, sich doch auch, wenn es denn irgendwie geht, ein Stück Selbstständigkeit, ein Stück Unabhängigkeit, ein Stück Flexibilität bewahren. Dass, wenn Gott einen anderen Weg führt, vielleicht verblüffend, vielleicht in den Augen vieler Leute ein blöder Weg, aber dass wir flexibel bleiben, dass wir sozusagen mit wenig Gepäck unterwegs sind, dass nicht das Drumherum und die Verpflichtungen gegenüber Verwandtschaft und so weiter uns aufhalten. Das ist bestimmt nicht jede Woche so, auch nicht jedes Jahr. Aber ich denke da immer zum Beispiel an den Professor Peters, habe ich in der Predigt auch schon mal erwähnt, bestimmt. Der war Theologe, hat an der Uni gelehrt in Kalifornien und er ist schon 65 geworden. Das passierte ab und zu. Rente. Gell. Dann war er im Ruhestand. Hat er ein Häusle gehabt. Seine Frau war noch da, sie war gesund. Die beiden waren noch, wie sagt man da, Jungsenioren. Die waren noch fit. Und dann hat er mal Besuch gekriegt vom Ernst Vatter. Weiß nicht, ob der Linhard Pflaum auch dabei war. Und die haben da lang geredet über die Situation in Deutschland und Ausbildung und hin und her. Und der George Peters hat aus diesem Gespräch mit dem Ernst Vatter raus den Ruf Gottes gespürt. Nach dem Motto, komm herüber und hilf uns. Und hat er als frischbackener Rentner sein ganzes Zeugs dort verkauft. Seine Frau hat mitgemacht, geistliche Frau. Sie hat alles aufgegeben, der Alterssitz. Und sie nach Deutschland, ins Monbachtal. Sie hat damals in den 70er Jahren, im letzten Jahrhundert, die missionarische Fortbildung im Monbachtal bei Liebezell begonnen. Und dann daraus ist dann später die Hochschule für Mission erwachsen in Korntal. Weil der George Peters und seine Frau diese Flexibilität, diese Selbstständigkeit hatten. Das kann ja bei uns in anderer Weise sich zeigen, dass man auf einmal aufbricht zu neuen Ufern, geografisch oder was Aufgabe angeht oder was es auch sei, die Führung Gottes in unserem Leben. Dass man nicht sagen muss, oh, ich habe so viel Besuch daheim, wie in dem Beispiel, gell? Ich kann nicht oder ich habe gerade geschlachtet. Mir sind die Hände gebunden, ich komme nicht weg. Ich kann auf den Ruf Gottes gar nicht reagieren. Ich habe so einen Haufen Zeugs am Hals. Er will sich eine gewisse Selbstständigkeit bewahren. Wenn er unter dem Segen Gottes weitergehen will, sollte er auch für die Führung Gottes, geografisch, aber auch anders, je nachdem, offen sein und nicht zu viele Verpflichtungen haben. Und nun war er im Land der Väter angekommen und hat dort einen Altar errichtet. Das war nicht ein Opferaltar, wo man so Viecher draufgelegt hat oder sonst was und verbrannt, sondern, das geht aus dem Wort heraus hervor, das war, bei uns würde man sagen, ein Denkmal. Ein Denkmal. An dem und dem Tag, in dem und dem Jahr bin ich hier vorbeigekommen und war endlich wieder im verheißenen Land. So ungefähr. Weiß nicht, ob er was draufgeschrieben hat. Ein Denkmal. Ein Meilenstein im Leben des Jakob. Nach über 20 Jahren weit weg, hier habe ich der Jordan wieder überschritten, jetzt bin ich wieder da. Ja, Vergebung ist eine riesige Entlastung. Und wir sehen hier, der Jakob will nicht mit dem Esau weiterziehen. Vergebung und Versöhnung bedeutet nicht automatisch, und jetzt bleiben wir immer Seite an Seite. Was wichtig ist, dass die Sache bereinigt wurde. Und dass, wenn man sich dann irgendwo beim Edeka mal wieder trifft, dass man nicht schnell hinter das Regal rumschlupft, bloß weil der Triebel wieder kommt. Ich sage es halt schwäbisch. Ja. Sondern dass man sich, obwohl man leidvolle gemeinsame Geschichte hatte, sich doch wieder begegnen kann, wenn man alles unter die Vergebung Gottes gestellt hat. wo man nicht das Gesicht verzieht, gell? Oder froh ist, dass man Maske auf hat, dass man nicht sieht, wie man eine Pfletschnau zieht, gell? Es ist nicht automatisch so, dass diejenigen, die mal aneinander schuldig wurden und sich dann wieder versöhnt haben, dass die den Rest ihres Lebens die beste Freunde sind. Das muss nicht sein. Es muss nicht sein. Ja? Wichtig ist die Vergebung. Und manches Mal ist es ja auch so, bis hinein in unsere Gemeinden, in unsere Gemeinschaften, dass manches Mal es tatsächlich besser ist, trotz Vergebung, trotz Versöhnung, wenn man getrennte Wege geht. Das ist auch nicht die Regel, aber das kann manches Mal besser sein. Das ist dann nicht ungeistlich. Da muss man sich nicht den Kopf verrückt machen, also wenn Leute sagen, oh ja, vergeben haben sie sich, aber die machen nichts mehr zusammen. Das kann vorkommen. Ja? Und es ist nicht schlimm. Aber wenn die sich begegnen, dann wird nicht mehr das Kriegsbeil ausgegraben. Dann kommen nämlich die Geschichte ans Tageslicht von vor 20 Jahren. Das ist allerdings wichtig und darauf muss man hinarbeiten. Also vergeben heißt nicht automatisch, man verbündet sich jetzt oder trinkt L2 da Kaffee miteinander. Das muss nicht sein. Es geht um Bereinigung, um Freiheit im Herzen, im Gewissen. Und es geht um Frieden. Man hat eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Wochen und Monate durchlebt. Leidvolle Zeit, herausfordernde Zeit. Aber man hat was gelernt. Und man hat mit Gottes Hilfe wieder zum Frieden gefunden. Vergeben heißt also nicht automatisch, man verbrüdert sich. Und Esau und Jakob laufen für immer, bleiben sie beieinander und machen alles gemeinsam. Ja? Vergebung hat nicht immer solche Folgen. Und es ist nicht schlimm. Vergeben heißt auch nicht, dass man eine Sache vergessen muss. Wenn wir oft sagen, du hast auch erwähnt, vergeben und vergessen, dann meinen wir normalerweise, ich habe es vergeben und ich will das nie mehr hervorkramen. Ja? Wir haben uns vergeben, aber die Sache, die ist nicht mehr der Rede wert. Ich will auch nicht mehr dran denken. Ich will dich nicht mehr auf irgendetwas verpflichten, dass du das ausgleichst oder wieder gut machst. Ich will das auch nicht irgendwann Hählinge ins Internet stellen und deinen Namen beschmutzen. Ich will Abstand nehmen von allen Rachegelüsten. Insofern stimmt's, vergeben und vergessen, als ob's nicht geschehen wäre, ist kein Thema mehr. Die Praxis, auch unter uns Fromme, zeigt, dass es uns nicht immer leicht fällt. Auch als ich in den Bezirk Schopfloch gekommen bin, 2008, ja, man hat viele Leute zum ersten Mal dann besucht. Ja, warum kommt denn der nicht mehr? Ja, hat er war mal was. Ja. Ja, was soll man sagen? Wenn fromme Leute der eigene Bruder nicht mehr grüßen, auch wenn er an der gleichen Straße wohnt. Redet es von unserem Bezirk, gell? Was soll man da sagen? Die müssen ja nicht, wie gesagt, zusammen in Urlaub fahren, gell? Die gleiche Filme angucken, Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Aber man kann sich doch grüßen, man kann sich doch in die Augen gucken. In der Theorie sind wir da gut, aber ich sage immer, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Gell? Denn wenn du keinen Plan hast, keine Theorie und bloß darauf wartest, wie es halt gerade so wird, das ist zu wenig. Und nach 20 Jahren sagen muss, ist halt so eine Woche, das ist zu wenig. Als Christen haben wir einen Plan und er lautet Versöhnung. Vergeben heißt aber nicht vergessen. Also im Sinne von, ihr könntet uns nicht mehr daran erinnern. Es ist sogar gut, wenn wir als Christen nach zugesprochener, nach empfangener Vergebung das nicht vergessen. Sogar gut so. Warum? So wie es der Jakob gemacht hat, als ein Denkmal der Hilfe Gottes. Wenn ich dem Bruder begegne, ich weiß das noch, wie wir damals, wie die Kampfhähne uns begegnet sind. Das weiß ich noch. Habe keinen Gedächtnisschwund. Beim Computer kann man auf Löschen tippen, aber ich habe bei mir noch keinen Knopf gefunden, wo das klappt. Und eine Flasche Wein hilft auch nichts. Wir können das nicht löschen, aber es kommt auf die Perspektive an. Wenn ich den Bruder sehe, nach 5 Jahren treffe ich den wieder, dann denke ich noch dran, wie das war. Aber ich nehme es als Denkmal für die Hilfe Gottes, dass Gott damals, vor 5 Jahren oder wann das war, geholfen hat. Und hat unter Brüdern, ich rede jetzt mal von den Gläubigen, eine Aussprache geschenkt. Ein gegenseitiges Verständnis, Vergebung, Versöhnung. Und wenn ich dann zurückdenke an diese Krise damals, dann gucke ich nicht zurück und wetze schon wieder das Messer oder überlege, wie ich es im Heim zahlen kann, sondern ich spreche ein kurzes Dankgebet. Ich sehe die Person wieder, ich weiß noch, was da war, aber ich habe Dank, dass du barmherzig bist, geduldig und von großer Güte. Und dass wir jetzt als Kinder Gottes, bei dem Beispiel zu bleiben, uns vergeben konnten. Israel hat nie vergessen, wie es in Ägypten war und wie ihnen da übel mitgespielt wurde. Gegenteil, sie haben die ganze Zeitrechnung danach ausgerichtet, im so und so vielten Jahr des Auszuges. Aber sie haben zurückgedacht, und es war auch beim Passamal nachher gegenwärtig, die ganze Zeit, wie Gott geholfen hat. Da sind die bitteren Kräuter, da ist das und da ist jenes. Lauter Erinnerungsstücke. Aber nicht, um gegen die Ägypter zu schelten. Nicht, um Bomben zu basteln, dass sie den Aswan-Staudamm springen. Sondern als Rückblick, ein Meilenstein, ein Beispiel aus der eigenen Biografie, wie das war, wie Gott wunderbar geholfen hat. Also, wir müssen das nicht vergessen, was mal an Vergebung oder halt was da mal irgendwann vorgefallen ist. Es kommt nur auf die Perspektive an. Die Umwandlung oder die neue Einordnung unserer Erinnerung. Nicht wieder vorkramen, aber sich Gott dankbar, an Gottes Hilfe dankbar erinnern. Also vergeben heißt nicht, dass man sich unbedingt wieder verbrüdert und den Weg gemeinsam geht. Wichtig ist die Klärung. Vergeben ist nicht das Gleiche und braucht auch nicht das Vergessen, sondern umgeändert. Ein neues Paradigma, eine neue Sicht auf das, was früher war. Und dann Gott danken. Ja, wie meine Oma und meine Mutter gehört. Ja, wenn sie an den Krieg zurückgedacht haben, als die Franzosen gekommen sind, die Marokkaner, ein Kalb. Und die Mädel haben sich hinter den Himbeerbüsch, die waren voll im Laub, haben sich hinter den Himbeerbüsch versteckt vor den Einrücken der Soldaten. Das haben sie nie vergessen. Als junges Mädel, meine Mutter, nie vergessen, die Angst. Aber wenn sie zurückgedacht hat, dann habe ich sie nie gehört, wie sie gescholten hat oder ein Feindbild aufgebaut gegen alle Franzosen. Die sind alle gleich oder so ähnlich. sondern es war immer verbunden, Gott sei Dank hat er uns bewahrt. Ja, und so könnte jedes von uns einiges sagen, ich auch aus meinem Leben. Vergessen können wir gar nicht. Wie gesagt, es gibt nicht den Knopf löschen an unserem Hirn. Aber wenn wir uns erinnern, die Güte Gottes dabei preisen. Vergeben ist wichtig, damit man frei wird innerlich. Wie es das Wort schon sagt, gell? Jemand etwas nachtragen. Gell? Wenn man viele Leute vieles nachträgt, da kriegt man die Koffer gar nicht mit Luft, wenn man die Leute was nachträgt. Das macht meistens denen, die anderen was nachtragen, das Leben schwerer, als dass es das Leben derer, die schuldig geworden sind, belastet. Das Eleganteste im Umgang mit Schuld, auch wo anderen unschuldig geworden sind, ist nicht unbedingt oder nur die Delegation an die Justiz. Polizei soll das regeln, gell? Und mein Anwalt soll das regeln. Da kommt es nicht immer zum guten Ausgleich. Klar, wenn eins ein Parfüm geklaut hat beim Rossmann, und zwei Wochen später schlägt das gewisse Geld und kommt zurück da, 50 Euro mit Zinsen. Das ist eine Kleinigkeit vielleicht. Gell? Aber wenn da ein Amoklauf war und der Amokschütze vielleicht in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert wird, das macht das Schulerkind, das man verloren hat, nicht wieder lebendig. Da gibt es nicht wirklich einen Ausgleich, teilweise. Wenn man versucht, es selber auszugleichen, ja, dann sagt man Rache dazu. Und das ist für uns Christen kein Weg. Uns zu rächen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist kein Weg für uns. Aber es kann ein Ausgleich sein und das ist der beste Weg. Wir delegieren die Sache an Gott. Gott soll sich darum kümmern. Wenn man selber um Vergebung gebeten hat, wenn auch der andere vielleicht nicht hören will oder total verschlossen ist, ich delegiere das an Gott. Ich versuche nicht händerum, der andere madig zu machen oder Geschichtler in die Welt zu setzen, dass alle Leute die Person scheel angucken. Man hat ja heute viel subtilere Arten, sich zu rächen. Da muss man nicht jemand gleich das Hausort senden. Da gibt es viele andere Methoden. Sondern dass man das, die ganze Sache mit der Gerechtigkeit an Gott sozusagen abgibt, dass man die Rache abgibt. Oft ist es gut, wenn man mit einem Seelsorger zusammen mit einem Bruder, mit einer Schwester zusammen das tut im Gebet. Ich gebe bewusst meine Rachegelüste, die Gedanken, die damit verbunden sind, ab. Gott wird es regeln. Ich bin nicht der Richter über den anderen. Es ist klar, dass das nicht einfach im Handumdrehen funktioniert oft. Aber wie der Josef zu seinen Brüdern gesagt hat damals, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes statt? Ja, sie haben es übel mit ihm gedacht. Aber fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes statt? Das ist christlich, ja. Das ist der Weg, der uns da offen steht. Und vor allem sind wir selber dann befreit und können aufatmen. Und es ist ein Zeugnis auch der Welt gegenüber, dass selbst da, wo Christen aneinander geraten, Versöhnung wieder möglich ist. Ist auch ein Zeugnis. Die Leute gucken genau, wenn sie uns so im Alltag erleben. ja, Vergebung, Versöhnung, das große Thema bei Jakob und Esau damals und eine Herausforderung an uns, ein Angebot an uns in der heutigen Zeit. Wollen wir beten. Herr Jesus Christus, dir danken wir ganz herzlich, dass du uns vergeben hast, dass du am Kreuz gestorben bist für alle unsere Sünden. Und wenn es Dinge sind, bei denen wir zum 150. Mal zu dir kommen, du bist barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und du vergibst gern und nimmst das alles hinweg. Du bist treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst. Und Herr Jesus, gib uns auch so ein Herz, dass wir nicht nur deine Vergebung feiern, sondern auch gerne Vergebung gewähren, weil du uns so viel vergeben hast, dass wir auch da gnädig sind untereinander und mit den Leuten, die zu unserem Bekanntenkreis gehören. Wirke du, Herr, das in unserem Leben. Du kannst Wunderbares schenken. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.